30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Jana Kopka. Sie ist Leiterin der Sammlung Malerei und Plastik in den Kunstsammlungen Chemnitz. Hallo Frau Kopka.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir treffen uns hier mitten auf der Straße, und zwar in Chemnitz oder am Rand von Chemnitz in einer besonderen Ortschaft. Die heißt nämlich?
Rottloff, Chemnitz, Rottloff.
Und Sie ahnen es vielleicht, es geht um einen der berühmtesten Maler, der in Chemnitz geboren wurde. Und wir stehen hier in einem Gebäudeensemble. Links ein Haus, rechts ein Haus. Wo sind wir?
Man muss erst mal sagen, das ist heute ein Stadtteil von Chemnitz. Damals war es ein eigenständiger Ort. Rottloff, ich sag mal vorsichtig, es ist eher ein Dorf, so wie der Name es sagt. Wir sind hier in dem Wohnhaus, in den Wohnbereichen von Karl Schmidt Rottloff, der quasi den Geburtsort auch als Künstlernamen annehmen wird.
Aber er ist als Karl Schmidt auf die Welt gekommen.
Er ist als Karl Schmidt am 1.12.1884 geboren worden, ja.
Was sind das für Gebäude?
Es ist zum einen eine Mühle und zum anderen ein Landhaus. Das Landhaus ist ein Museum der Kunstsammlung Chemnitz. Es ist das Karl-Schmidt-Rottloff-Haus. Die Mühle, dort gibt es Veranstaltungen. Da kann man dem alten Mühlenvater sozusagen von Karl Schmidt auf die Spurensuche gehen. Und wir sind sehr, sehr gut im Austausch miteinander.
Das Haus, vor dem wir stehen und wo wir gleich reingehen werden natürlich, ist das eine Art Mausoleum? Ist da eine Ausstellung drin? Kann man das besuchen oder darf nur ich heute hier rein?
Nee, wir würden uns freuen, wenn Sie mit reinkommen, aber auch ganz, ganz viele andere mit dazukommen. Na klar, es ist auf gar keinen Fall ein Mausoleum, sondern eher das, vorsichtig formuliert, was Karl Schmidt auch in Chemnitz gemacht hat. Es ist ein Debattierclub. Wir zeigen hier die Anfänge des künstlerischen Werkes von Karl Schmidt, aber eben auch von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl. Es ist eine museale Einladung, sich mit frühen Werken hier vor Ort zu beschäftigen und mehr über die Biografie des Künstlers auch zu erfahren.
Und jetzt im Haus sind an einem ganz normalen Mittwochvormittag doch viele Besucher. Und was ich spannend finde, ist, dass man so die ersten Schritte von Karl Schmidt sieht, mitbekommt. Und es gibt natürlich auch was zu sehen. Und zwar, ich habe gestaunt, Aquarelle.
Ja, ganz wunderbare Aquarelle. Eher so Eindrücke. Er beginnt mit Zeichnungen 1899 und dann entstehen so die ersten Aquarelle 1901, 1902, 1903. Von diesen Werken können wir ganz frühe Arbeiten hier auch zeigen. Das ist ein Glücksfall und auch ein großes Lob an manch einen Förderer. Auch die Sammlung Gerlinger, Hermann Gerlinger hat uns unterstützt und maßgeblich Werke geschenkt, um sie dann hier im Schmidt-Rottloff-Haus auch zeigen zu können.
Die Aquarelle, vor denen wir jetzt stehen, sind eine ganze Serie und sind vor allen Dingen Naturansichten. Ist das hier aus der Gegend?
Genau, das sind die Spaziergänge von Karl Schmidt hier in der Gegend. Ja, das wirkt so wie eine dahingehuschte Naturstudie und trotzdem zeigt es schon ganz, ganz früh im Frühwerk, wie Schmidt-Rottloff Werke anlegen wird. Wir schauen auf die Wiesenlandschaft hier in Rabenstein und merken, die Horizontlinie ist ganz fast an die Bildkante gesetzt und da kommt ein Fluss, der quasi uns in die Tiefen und in die Ebenen führt. Sie merken ein wenig, die Blumen bestimmen das Feld und locken uns in dieser grünen Natur ganz wunderbar zu einem Erlebnis, zum direkten Ausdruck.
Das ist noch sehr ländlich. Sie hatten es schon gesagt, Rottloff war damals kein Teil von Chemnitz. Man sieht eigentlich so eine wunderschöne, ja, Natur. Das Erzgebirge sieht man noch nicht, das ja auch hier ganz in der Nähe ist. Wann hat er die Sachen gemalt? Wie alt war er da etwa?
Naja, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Karl Schmidt-Rottloff 1884 geboren ist, dann haben wir hier Werke von einem, der noch keine 20 Jahre alt sein wird. Er besucht dann das Königliche Humanistische Gymnasium in der Hohen Straße. Das wird damit auch ein Stück weit sein täglicher Schulweg sein, dass er in die Stadt hineinläuft. Rottloff als Ort hat so um 1890 so ungefähr 1000 EinwohnerInnen. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere streng, so ein ganz kleines Dorf ist es nicht. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Es gibt hier alles, was man braucht. Von Bäcker über Kirche, über auch eine Schule, sodass das ein Lebens- und Wohnort ist, der heute auch zum Besuch einlädt.
Wir haben uns jetzt ein bisschen in etwas ruhigeren Raum zurückgezogen, um auch darüber zu sprechen, wie er eigentlich zu dieser Künstlervereinigung Die Brücke gekommen ist. Wo oder wie haben die sich kennengelernt?
Ich muss kurz intervenieren, er ist nicht dazugekommen, sondern Gründungsmitglied. Mea culpa, mea maxima culpa. Ich muss kurz ausholen. Ein Karl Schmidt ist ein, vorsichtig formuliert, ein besonderes Kind. Die Mitschüler werden immer sagen, naja, der hat gute Aufsätze geschrieben, er wird von den Lehrern gelobt. Und das ist einer, der hat nicht draußen Fußball gespielt, sondern saß oben in der Studierstube und las den Strindberg, las den Kierkegaard, las Nietzsche. Und dieser Austausch ist ganz entscheidend für sein Leben geworden, insofern, dass er in dem Austausch mit Max Unger, aber auch Paul Holstein, aber auch mit Erich Heckel in Kontakt kommt. Die lernen sich kennen. Heckel war Schüler am Realgymnasium. Es ist jetzt nicht ganz automatisch, dass man sofort miteinander in Kontakt kommt. Aber, und das ist die Wiege, der Debattierclub Vulkan wird einer sein, wo man sich nachmittags trifft, entweder zusammen ins Theater geht oder ins Schauspiel, Lesungen macht. Aber auch schon diese Anfänge von künstlerischem Ausdruck, Besuch von Ausstellungen in der Lechlarschen Villa, wo der Kunstverein Kunsthütte zu Chemnitz seine Ausstellungen präsentierte. Man war miteinander im Dialog. Da lernt er Heckel kennen. Das passiert zu einer Zeit, wo dann Heckel, der ein ganz, ganz, ganz wenig älter ist, der mit Ernst Ludwig Kirchner an der Technischen Hochschule in Dresden Architektur studieren wird. Diesen Weg wird Karl Schmidt folgen. Er legt sein Abitur ab und nimmt dann das Studium in Dresden auf. Die Kontakte intensivieren sich dort. Ich habe vorhin gesagt, Schmidt-Rottluff ist quasi ein sehr, sehr guter Schüler gewesen. Im Studium wird er andere Wege nehmen. Es ist eher ein liederlicher Student insofern, dass er mehr abwesend und mehr quasi im Austausch mit seinen KünstlerInnen-Kollegen sein wird, weil er dann ab 1905 oder einen ganzen kurzen Moment später sagen wird, ich breche mein Studium ab, ich schließe es nicht ab und werde rein künstlerisch tätig sein. Da hilft die Gründung der Brücke. Da schließt man sich zusammen und man sagt, der Name, der von Karl Schmidt kommt, ist einer, das ist kein Programm, aber das ist so eine Hinwendung. Wir bauen eine Brücke zu einem neuen Ufer der Kunst.
Sie haben gerade gesagt, das waren Architekturstudenten. Das heißt, die weltberühmten Brücke-Künstler haben gar nicht Kunst studiert?
Nee, die haben nicht Kunst studiert. Also, weil hätte man Kunst studiert, wäre man so in so eine Schiene gekommen von, naja, Dresdner Konservativer, vorsichtig formuliert, Scheiß, Entschuldigung, Edward Munk hat es vorgemacht. Das sind Autodidakten, die wollen sich quasi selber nicht verfärben lassen, auch im Tun, sondern quasi das Architekturstudium ist eins, wo man auch Formenlehre sehr, sehr gut wahrnimmt. Und das ist deren Weg, nein.
Die haben dann in Dresden für Aufsehen gesorgt? Hatten die da schon Ausstellungen? Haben die da gearbeitet oder ging das dann erst wieder zurück nach Chemnitz?
Nee, die haben dann, das, was man betonen darf, ist der Punkt, dass das Netzwerk aus Chemnitz, man quasi als UnterstützerInnen-Netzwerk für Dresden und damit auch für die Brücke mitgenommen hat. Man muss sich vergegenwärtigen, die hatten ja förmlich gesagt noch kein Geld. Und wenn man Kunst machen will, muss man von irgendwas leben. Das ist wie so eine Art Förderverein, vorsichtig formuliert. Die Brücke-Mitglieder würden es nennen. Es gibt aktive und passive Mitglieder. Und die passiven Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag ein und dafür bekommt man dann auch ein Kunstwerk. Und dadurch haben die KünstlerInnen oder die Künstler hier ganz konkret gesagt auch für sich ein Auskommen. Genau.
Was ich ganz toll finde, dass es hier im Haus auch Bilder gibt, auch viele Objekte, aber man kann neben den Werken auch nachvollziehen, wie manche Sachen entstanden sind, zum Beispiel Holzschnitte.
Genau, vereinzelt können wir Druckstöcke zeigen. Das Holz ist ein ganz wichtiger Ausdruck für die Brücke-Künstler gewesen, insofern es ist ein natürliches Material. Da kann man mit der Maserung des Holzes auch sehr, sehr gut arbeiten. Das lockt die und treibt die voran und ich sag mal, auch der Vorteil ist, dass man selbst arbeitet. Sie schneiden die Holzstöcke und wir dürfen, und da dürfen Sie gespannt sein, wir können im Haus die Verbindung zwischen, das ist der Druckstock und das ist der Druck der daraus entsteht, kann man sich ganz, ganz direkt anschauen, ja.
Ich verrate nicht zu viel, aber es ist wirklich total witzig, wenn man das dann eins zu eins mal so vor sich sieht. Seien Sie gespannt, kommen Sie vor allen Dingen hierher. Wie ist dann Carl Schmitt zu Carl Schmitt-Rottluff geworden?
Also Max Müller und Carl Schmitt, ich sag mal, also Max Müller ist jetzt ein x-beliebiger Name. Ein Schmitt ist als Ausdruck wie Max Müller. Gibt zwei, drei, vier, fünf. Gibt es auch in der Zeit noch einen bekannten Künstlerkollegen in Dresden, den man auch gerne mal verwechselt. Und deswegen, ich sag mal, es ist nicht so charakteristisch, der Name. Und gleichzeitig, und das ist, zeigt die Verbundenheit zum Ort. Wir sind es alle gewohnt, dass auch das Mitglied der Brücke Emil Nolde heißt, aber eigentlich ist er als Emil Hansen geboren. Ein Carl Schmitt nimmt eben den Geburtsort als Künstlernamen mit dazu. Finden Sie ganz viele oder können Sie weitere Beispiele auch in der Kunstgeschichte benennen. Ich sag mal nur so vorsichtig, Georg Baselitz als Georg Kern. Sie haben da kann man noch weiter drin vorgehen. Genau. Und deswegen wird aus dem Carl Schmitt ein Carl Schmitt-Rottluff.
Ein Marketing-Gag, eine Marketing-Idee, war er da schon berühmt?
Ach, Carl Schmitt passiert ab 1905. Also es passiert relativ früh. Seien wir ehrlich, die große Berühmtheit hatte er da noch nicht erlangt. Es gab 1906 die ersten Ausstellungen auch in Dresden, wo man die Werke zeigte. Die Lampenfabrik war für die quasi eine gute Präsentationsfläche. Aber wie schon der Name das sagt, es ist nicht der reine Ausstellungsort in dem Sinne. Nein, von Berühmtheit, das dauert noch einen Moment.
Sie sagen gerade die Lampenfabrik, das ist eine ganz ungewöhnliche Ausstellungsfläche für die damalige Zeit gewesen. Vielleicht heute zu vergleichen mit einer Zahnarztpraxis?
Ja, vielleicht mit einer Zahnarztpraxis, aber ich würde jetzt ungern dieses Zahnarztbeispiel deshalb nehmen, weil da geht man doch so ungern hin. Können wir irgendwas nehmen, was vielleicht vorsichtig formuliert, mit einem Möbelhaus vergleichbar ist, wäre mir jetzt angenehmer. Und ja, ich glaube, man muss sich eine Öffentlichkeit schaffen. Und da ist es auch wieder das UnterstützerInnen-Netzwerk, die dann sagen, okay, geht los, zeigen wir dort. Und dann kommen natürlich aber auch schon ganz schnell, 1909 wird das Museum am Theaterplatz hier in Chemnitz eröffnet werden. Da ist auch der Carl Schmitt-Rottluff mit drei Werken in der Ausstellung vertreten. Also es passiert dann schon relativ schnell, dass er anerkannt ist und gesehen wird.
Carl Schmitt, jetzt Rottluff, hat dann seine Heimat verlassen und ist nach Berlin gegangen. Warum?
Okay, wir sagen, Heimat ist auch Dresden. Okay, sehr, sehr gerne. Also Sachsen.
Sachsen wollte ich gerade sagen.
Sehr, sehr gerne. Nee, will ja gar nicht pieksen. Ich liebe Dresden und mag Dresden sehr. Sie merken aber auch im Gespräch schon, es ist uns wichtig und das zeigt auch das Carl Schmitt-Rottluff-Haus hoffentlich sehr nachdrücklich. Ja, die Gründung der Brücke war in Dresden, aber die Wiege steht hier in Chemnitz. Und deswegen war ich so ein bisschen immer wieder auch nachbohrend, Sie gestatten. Man zeigt nur neue Kunst. Da wird es denen auch gehen wie ein Edvard Munch, dass man das als unfertig und nicht vollkommen sieht. Man wird es beschimpfen, man wird es bestoken. Man hat aber als Künstlergruppe auch immer wieder den Anspruch, und da komme ich noch mal ganz kurz auf Munch auch zu sprechen, man will neue Künstler für die Vereinigung gewinnen. Man schreibt auch einen Edvard Munch an oder man holt den Pechstein dazu. Und auch Pechstein ist einer, der dann quasi nach Italien reist und dort feststellen wird, okay, wir könnten nach Italien gehen, vielleicht auch nach Frankreich, aber Französisch sprechen wir alle nicht. Okay, es wird Berlin. Und deswegen quasi als Umzug neue Impulse aufgreifen, die Heimat verlassen, insofern, um da nochmal auch künstlerisch einen größeren Austausch zu finden. Und da ist gerade für Kirchner und dann aber auch für Schmitt-Rottluff Berlin als Großstadt ein ganz, ganz wichtiger Impuls.
Ist er in Berlin bekannt, berühmt und reich geworden?
Ja. Das ist er oder das sind sie alle ein Stück weit. Da ist auch der Kontakt zu Gustav Schiefler in Hamburg ganz wichtig. Rosa Schapire, die dann anfangen werden, auch seine Werke zu zeigen, sie anderen KünstlerInnen vorzulegen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Absolut, ja. Und Berlin, das ist so ein bisschen der Durchbruch, den man dann durchaus benennen kann. Weil aus den 15-Minuten-Akten dann auch ein gerade bei Carl Schmitt-Rottluff der Umbruch in der Landschaftsmalerei kommt. Es ist Wahnsinn. Das Jahr 1910 ist so entscheidend. Und ja, nicht in der Heimat lebend. Da muss man einen Impuls mit dazu geben. Für Schmidt-Rottluff ist Großstadt wichtig, aber es ist auch immer wieder das ans Meer fahren. Ostsee, Nordsee, quasi so dieses, die Weite sehen, Dangast, ganz, ganz wunderbar, ganz als Naturstudie, als Natureindruck, als diese Weitenbewegung, ja.
Wir hatten gerade im unteren Bereich die Aquarelle gesehen. Sie haben es gerade gesagt, seine Malerei, seine Arbeiten haben sich verändert. Wie haben sie sich verändert?
Naja, wenn man die Aquarelle anschaut, dann sind die noch sehr stark im Naturstudium. Realistisch, vielleicht gesagt. Dann gibt es eine Phase, die sich dazwischen lagert mit einem stärkeren impressionistischen Einfluss auch. Da wird Van Gogh, der ja auch in der Galerie Arnold in Dresden gezeigt wird, da geht man hin, das saugt man auf, förmlich versucht man da auch Wege zu finden. Der Impressionismus, der dann gleichzeitig auch den Punkt hat, dass er expressiv wird insofern, dass die jahreszeitliche oder tageszeitliche Veränderung sich in den Bildern zeigt, aber in der Farbigkeit schon das sein wird, was so um 1910 sich dann in allen Phasen, auch in der Malerei, bei Schmidt-Rottluff findet. Die Fläche wird einfacher. Er reduziert, er abstrahiert damit auch ein Stück weit und wird in einem grandiosen Verständnis Farben miteinander zum Leuchten bringen, sodass es ja im ersten Impuls um Landschaft geht, im zweiten, und das ist viel, viel imposanter, wie er die Form und die Farbe auf die Leinwand bringt.
Hatte die Brücke eigentlich Bestand, wenn die Maler wie Schmidt-Rottluff dann nach Berlin gegangen sind, also in die Welt gezogen sind?
Ja, das ist ja so ein Brücke-Phänomen. Die ziehen da alle hin. Also die gehen, die wechseln den Standort. Ja, und je erfolgreicher man vielleicht wird, kommt auch manch einmal der Neid mit dazu und manch einmal, dass am Anfang ist die Brücke oder sind die Brücke Künstler, welche die sehr nah und sehr eng miteinander arbeiten. Also es gibt die 15-Minuten-Akte, da nimmt sich jeder das Gleiche vor. Da steht man und wechselt das Motiv und dadurch gibt es auch Ausdrücke von einer Szene, die von allen da sind sozusagen. Und dann geht man nach Berlin und dann wird man so ein bisschen auch in einen Abstand miteinander kommen. Deswegen passiert es leider, dass die Brücke sich dann, vorsichtig formuliert, auflöst. 1913 geschieht das. Das ist für die künstlerischen Biografien entscheidend, ein wichtiger Schritt. Man merkt aber auch politisch, ist man in diesen Umbruchsjahren am Anbeginn mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, kommt dann nochmal eine Veränderung in der Situation auch zum Tragen.
Schmidt-Rottluff war Soldat an der Ostfront und ist dann wiedergekommen. Ist er nach Berlin oder nach Chemnitz zurückgekehrt?
Ja, der war Soldat an der Ostfront und der hat in der Zeit wenig arbeiten können. Also diese Erlebnisse sind anders als beim Otto Dix. Also sie werden keine Kriegs- oder Grabenszenen von Schmidt-Rottluff sehen. Was passiert, dass er die christliche Religion benutzt, um dann Menschheitsthemen darin auch zu zeigen. Sie fragten, geht er nach Chemnitz oder geht er nach Berlin? Nee, es wird Berlin sein. Und dort wird er 1919 heiraten, seine Emmy, die aus Chemnitz kommt, und wird damit auch ein Geschenk haben, weil beide, Schmidt-Rottluff stirbt 1976, Emmy stirbt 1975. Jetzt dürfen Sie mal schnell rechnen, wie alt die beiden geworden sind.
Bevor ich nachrechne, habe ich mich noch über Dinge gewundert, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, und zwar Kunsthandwerk von Schmidt-Rottluff. Was hat er da gemacht?
Ja, das Kunsthandwerk, was wir jetzt hier quasi im Karl-Schmidt-Rottluff-Haus zeigen, da sind wir froh und dankbar. Es ist aus der Sammlung Peters, die mit Schmidt-Rottluff und Emmy Schmidt-Rottluff eng vertraut waren. Der Roswitha Peters ist auch mit denen zusammen gereist. Man reist an die Küste und wird, und das ist das Kunsthandwerk, was wir dann auch zeigen können, man wird Fundstücke, ich sag mal Steine oder Knochen oder ein Horn, in die künstlerische Verarbeitung nehmen. Also wir hatten gesprochen über das Holz als Naturmaterial. Hier können Sie es durchaus vergleichen, dass auch der Stein zum Bildträger wird. Und wenn man sich jetzt fragt, warum kommt die Sammlung Peters her, es ist die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die ganz speziell für das Carl-Schmitt-Rottloff-Haus das hier auch angekauft hat.
Er hat in Berlin geliebt, gelebt bis 1933. Und die Nazis fanden seine Arbeiten gar nicht gut, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Genau, die fanden die gar nicht gut. Das in Chemnitz, um damit den Bezug zu haben, wird man den ersten wichtigen Direktor Friedrich Schreiber-Weigand 33 sofort aus dem Amt entlassen. Schmidt-Rottloff wird ganz harsch in seiner Kunst eingegrenzt werden, dass er dann irgendwann auch Malverbot hat. Er bleibt in Berlin wohnen und es kommt aber das dramatische Erlebnis, dass das Berliner Atelier und seine Wohnung 1943 bombardiert und zerstört wird. Und deswegen kommt Schmidt-Rottloff hier nach Chemnitz zurück. Die Einschnitte sind welche, da darf man nicht drüber hinweggehen. Malverbot, ja. Er musste quasi seine Werke auf dem Dachboden verstecken, weil er immer Sorge hatte, dass irgendwer kommt und ihn kontrolliert. Noch viel schlimmer und auch für die Chemnitzer Sammlung einschneidend war, dass es diese abscheuliche Aktion der entarteten Kunst gab. 1937 hat man Werke aus deutschen Museen beschlagnahmt, geraubt, weggenommen, deren Aufenthalt oder deren wir heute nicht hundertprozentig wissen, ob es die Werke vielleicht noch gibt oder ob sie wirklich zerstört, verbrannt, vernichtet wurden. Dadurch haben wir viele Fehlstellen auch in der Sammlung.
Wir fragen mal bei den Schweizer Galerien nach, die sollen sich ja damit besonders gut auskennen. Aber im Haus hängt eins der tollsten Porträts. Das finde ich so wunderbar. Von wann ist das? Weil das ist so modern, kann man sagen, fröhlich?
Naja, von wann das ist, das steht da gar nicht. Gucken Sie mal ganz genau hin. Sie werden auch keine Signatur sehen. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Das Format ist eins und so auch die Darstellung. Es wirkt wie so ein, Entschuldigung für den Ausdruck, wie so ein Passfoto. Es ist eine Gegenüberstellung. Da haben Sie einen Künstler, der Ihnen en face auch in die Augen schaut. Ja, ich weiß, dass es ein Künstler ist, aber eigentlich sehe ich davon nichts. Ich sehe keine Malpalette, ich sehe keine Staffelei, ich sehe keine Farben, sondern ich sehe einen zweifelnden, nachdenklichen, aber offenen Mann, der mir in die Augen schaut. Um zu verraten, wann es entstanden ist, 1944, er hätte eigentlich gar nicht in Öl malen dürfen. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum das gar nicht so vorne draufsteht.
Aber es ist eins dieser typischen Schmidt-Rottloff-Bilder. Es ist unheimlich farbig. Es springt einen an und ja, er schaut einen an und er schaut einen eigentlich ins Herz.
Absolut. Genau, das ist so dieses ganz einfache, vielleicht gerade vom Motiv. Deswegen war mein unbeholfener Ausdruck eines Passfotos. Es ist das, was wir heute kennen und trotzdem viel, viel mehr. Weil so viel auch von seinem Leben und seinen warmen Augen erzählt. Die Farbkombination, ja, das grüne Jackett, da kann man ein bisschen auch in die Tiefe kommen. Es ist die Offenheit und gleichzeitig auch der Lebenszweifel, der das Porträt so reizvoll und klar macht.
Reizvoll ist übrigens auch, klar, es gibt ein paar Pinsel, es gibt andere Malutensilien, aber Sie haben mir eine Palette gezeigt, eine Malpalette. Ich, der vom Malen keine Ahnung habe, habe immer gedacht, das ist so ein kleines Ding, was man in der Hand hält. Nee, die ist riesig.
Ja, die ist riesig. Und also ich sag mal, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, es ist so eine A3, von einer A3 eine Größe. Und das Interessante, und da hat man vielleicht sogar die Ahnung, dass so ein bisschen das Selbstporträt darauf entstanden ist. Die Farbtöne, das Nebeneinandersetzen, das Mischen der Farben kann man damit ganz, ganz wunderbar erkennen, ja.
Zum Abschluss wollen wir noch über ein Bild sprechen, und zwar heißt es die Gartenstraße. Und das bringt mich auf eine Frage. Wurde in Chemnitz in den Kunstsammlungen Werke von Schmidt-Rottloff gesammelt?
Ja. Und ganz extrem und ganz wunderbar. Schmidt-Rottloff war ein guter Unterstützer auch des Direktors. Wenn man die Sammlungseröffnung 1909 sich anschaut, dann war da ganz viel Bild auf ganz wenig Wand. Man nennt es so altdeutsch noch so ein bisschen die Tretjakow-Hängung. Das darf man sich so vorstellen, weil die Tretjakow-Galerie heute teilweise noch so gehängt ist. Das änderte der erste Direktor, auch durch den intensiven Kontakt zu Karl Schmidt-Rottluff. Bald in 1925, 1926 kommen die Ideen auf für eine Galerie der Moderne. Und da kauft man auch schon immer wieder Schmidt-Rottluff-Werke an, man nutzt ihn. Und deswegen gibt es Werke im Bestand, die auch heute noch da sind. Na klar.
Wurde Schmidt-Rottluff, erlebte damals bis in die 70er in West-Berlin, wurde der in der DDR ausgestellt, im damaligen Karl-Marx-Stadt?
Chemnitz heißt Karl-Marx-Stadt 1953. Wenn man hier unten ins Haus reinkommt, werden Sie ganz rechts neben der Kasse erstmal die Ehrenbürgerurkunde von Karl Schmidt sehen. Von 1943 bis 1946 wird Karl Schmidt wieder in diesem Haus wohnen. Und Sie merken, in diesem Zuge, SPZ wird quasi einen Ansatz haben, schnell auch das Leid und die Gräueltaten, die man mit den KünstlerInnen gemacht hat, die in gewisser Weise auszugleichen. Und deswegen kann man erstmal die Ehrenbürgerschaft an Schmidt-Rottluff 1946 auch in diesem Kontext lesen, dass man da eine Würdigung und Ehre schafft. Und 1946 wurde auch im Schlossbergmuseum ganz, ganz früh wurden die Werke von Schmidt-Rottluff in Chemnitz wieder ausgestellt. Sie fragten nach Karl-Marx-Stadt ab 1953. Na klar, da kommt auch was dazu, dass man mit Schmidt-Rottluff im Austausch bleibt. Der Direktor Karl Brix hat die Idee, wir brauchen ein Schmidt-Rottluff-Museum. Wir brauchen einen Ort der Würdigung, einen Ort des Aufbruchs, einen Ort der Klarheit. Und deshalb, die Sammlung ist eine, wo man Werke von Schmidt-Rottluff zeigt und wo man da im Austausch ist und in einem Austausch mit Schmidt-Rottluff war, der in West-Berlin lebt und trotzdem aber immer wieder auch nach Karl-Marx-Stadt kommt.
Knapp 50 Jahre nach seinem Tod gibt es in Chemnitz nun drei Häuser. Die Kunstsammlungen am Theaterplatz und draußen im Stadtteil Rottluff ein Museum und eine Mühle. Das ist ordentlich viel Schmidt-Rottluff.
Es ist ordentlich viel Schmidt-Rottluff und das wäre nicht da, wenn es nicht das ehrenamtliche Engagement geben würde. Ganz klar. Und das sind auch die BürgerInnen hier vor Ort, die gesagt haben, wir brauchen doch für den Schmidt-Rottluff, diese Häuser dürfen nicht einfach verfallen. Und man hat schon 2005 angefangen, quasi mit der Stadt zu sprechen. Die Häuser sind in den Stadtbesitz übergegangen und dann ging es einfach darum, wie kann es damit weitergehen? Kann man machen? Erfreulicherweise sind sie unter Denkmalschutz gestellt worden. Das führt dazu, dass der Erhalt gesichert ist. Die Mühle war zuerst fertig, ganz, ganz klasse. Da gab es einen Förderverein, der sich gegründet hat. Die Frau Pfüller, der Herr Morgenstern, die Frau Ölschläger, ach, ich könnte so viele aufzählen. Das gelingt ganz wunderbar, dass man das als Veranstaltungsort geschaffen hat. Und dann nicht weniger wertvoll und trotzdem hat es noch einen Moment gedauert. Der Stadtrat hat dann 2023 auch im Kontext der europäischen Kulturhauptstadt entschieden, dass man das Landhaus, in dem wir uns heute befinden, als Museum öffnet. Und dann ist es im April 2025 losgegangen.
Vielen Dank, Diana Kopka. Und ich kann nur sagen, auf nach Chemnitz, auf nach Rottluff, zu Rottluff. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.